Liebe Geschwister, ich denke, wir sollten wirklich beginnen, weil der Abend sich ja jetzt auch schon so von der Uhrzeit her zeigt. Ich möchte jetzt schon mal eine Abkündigung machen, mit der Abkündigung quasi beginnen. Und zwar ist es so, dass es ja auch aus dem Internet Bücher gibt oder die Frage ist nach den Büchern, die hinten auf dem Büchertisch liegen. Einmal der Weg zu Gott, entdecke, wo Gott wohnt, wie man die Stiftshütte lehrt und mitten unter euch. Für uns hier in der Gemeinde ist es ja relativ einfach und klar. Ich habe die Bücher da hinten auslegen, liegt auch eine Bestellliste. Da dürft ihr euch eintragen, zahlt einfach gleich bar, wenn es möglich ist. Und dann werde ich Anfang Oktober die Bücher als Sammelbestellung hier für uns als Gemeinde bestellen. Wer jetzt im Internet zuhört und sich auch dafür interessiert, darf gerne eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse senden, herbert-katzner@web.de. Und dort ist das jetzt so abgesprochen mit dem Verlag, mit Eberhard Platte, dass ich eine Sammelbestellung zu ihm schicken werde, ebenfalls genau am Ende der Bibelstunden hier, die letzte wird am 2. Oktober sein. Und dann werden die Geschwister, die jetzt von außerhalb eben diese Bücher bestellen, von ihm direkt bedient werden. Der Preis ist ja kein Geheimnis, das ist ja offenkundig. Allerdings wird dann für diese Zustellung noch eine übliche Gebühr erhoben, wie es einfach im Paketservice so üblich ist. Das ist jetzt, was ich letzte Woche noch nicht sagen konnte. Ich werde am Ende vielleicht das nochmal kurz wiederholen, vielleicht haben da noch einige mehr zugeschaltet, aber das sollte einfach so sein. Für uns hinten liegen die Bücher aus mit einer Bestellliste und im Internet eben über herbertkatzner-web.de. Ich möchte jetzt den Abend beginnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, jetzt begrüße ich euch noch einmal ganz herzlich, offiziell, sowohl hier im Raum, wie auch da, wo jetzt zugeschaltet wurde, übers Internet oder Telefon, irgendwo an den Lautsprechern. Ich möchte heute Abend zunächst eine kurze Andacht halten. Wir sind es ja in unseren Tagen gewohnt, dass jedes öffentliche Gebäude mindestens einen Eingang hat und auch einen Notausgang oder eben mehrere sogar gleich. Und dann sprechen wir in der Tat von einem Fluchtweg oder wie die Promis dann eben sagen, Backstage. Das Modell der Stiftshütte zeigt, dass es das nicht gibt. Es gibt nur einen Eingang. Und dieser Eingang war im Osten, da komme ich später noch einmal zu. Allerdings ist dieser Eingang, der hier an der Stiftshütte an dem Modell zu sehen ist, ungefähr 10 Meter breit. Also Gott öffnet sein Vaterherz da ganz weit. Ich hatte schon am ersten Abend diese Schriftstelle genommen aus Johannes 14. Ich möchte da heute noch einmal kurz drauf eingehen. Jesus sagt seinen aufgeschreckten Jüngern, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Soweit Jesus. Und jetzt kommt der Apostel Thomas, der offensichtlich hier die Funktion hatte, für die Jünger zu sprechen, und er sagt dann in Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Er war ehrlich, er wusste es nicht und er hat es auch nicht verstanden. Und dann kommt wieder Jesus und antwortet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und damit klärt Jesus ein für alle Mal, für die Jünger und auch für uns heute, wie man zu Gott, dem Vater, kommt. Die direkte Antwort Jesus an Thomas lautet, ich bin der Weg. Und das ist die Antwort Vers 5. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und das ist die Antwort, welche Rolle Jesus dabei spielt und wie man zu Gott kommt. Nur und ausschließlich über Jesus selbst. Der durch die Erbsünde gefallene Mensch hat keinen Zugang mehr zu Gott. Da stehen die Cherubin mit dem flammenden, blitzernden Schwert davor. Wir kommen nicht mehr zurück. Und Jesus sagt dieses Ich Bin, das kennen wir ja schon von Mose am Dornbusch in Exodus 3, das ist der Name Gottes in seiner Selbstvorstellung. Jesus sagt an dieser Stelle auch schon vor dem Pilatus, wer die Wahrheit ist. Er sagt ja nicht nur, ich bin der Weg, er sagt auch, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt aber an dieser Stelle auch schon, wie wir ewiges Leben bekommen. Kurzum, wer wirklich leben will, muss von Jesus nicht nur gehört haben, sondern auch an seinen stellvertretenden Tod für sich in Anspruch nehmen. Über diesen stellvertretenden Tod haben wir schon immer gesprochen, werden das heute Abend auch machen. Nur wer auf Gottes Wegen geht, nur wer auf Gottes Wahrheit hört, nur der empfängt das Leben von Gott. Aber das ist eine persönliche Aneignung. Genauso wie man beim Sühneopfer die Sünde übertragen hat auf das Tier, dieses persönliche von mir zu dir. Vielleicht waren wir auch schon mal ein Sündenbock in irgendeiner Situation, wo wir für etwas geblamed wurden, schuldig gemacht wurden, was wir gar nicht getan haben. Das musste dieses Tier ja erfahren. Das Tier hat ja nichts Böses getan. Aber stellvertretend wird es dann gefordert und geschlachtet. Und diese kurze Darstellung, die wir hier haben, folgt für alle Zeit zum Abschluss, wenn Jesus jetzt fortführt und sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein Absolutismus, der hier erklärt wird. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kein Kirchenchrist, kein Buddhist, kein Moslem, kein Jude. Wir finden keine unterschiedlichen Heilswege. Das heißt ja auch in Apostelgeschichte 4,12, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und das ist jetzt hier schon in dem Gespräch mit Apostel Thomas, diese Retterliebe. Jesus warnt davor, woanders zu suchen. Es gibt keinen anderen Weg und da kommt niemand durch. Ich weiß natürlich um den antichristlichen Synkretismus mit der Ein-Welt-Religion. Das wird uns auch in der Offenbarung 12 und 13 alles angekündigt. Aber das ist nicht das, wovon die Schrift spricht. Und genau wie es an der Stiftshütte nur einen Zugang gab zu Gott, gibt es auch nur einen Zugang durch Jesus Christus schlussendlich zu ihm, zu Gott, dem Vater, weil Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das ist, was wir vor Augen halten müssen. Es gibt nur einen Eingang und nur einen Ausgang, den wir hier in der Stiftshütte sehen. Und das sollten wir als Bild einfach mitnehmen. Dass nicht viele Wege nach Rom führen, wie man so sprichwörtlich sagt, sondern dass Jesus hier sich festlegt und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen. Lass uns mit Gebet beginnen. Himmlischer Vater, danke, dass deine Worte so einfach sind, dass sie ein kleines Kind verstehen kann und dass Professoren lange drüber nachdenken können. Danke, Herr, dass du der Weg bist, dass du dich bekannt gemacht hast. Danke, dass du dich uns in den Weg gestellt hast und hast uns geführt. Und so möchte ich das auch für diesen heutigen Abend bitten, Herr, dass du uns führen und leiten möchtest auf deinen guten Weg, dass wir das Ziel nicht verfehlen, sondern zu dir kommen können, in aller Demut, in all dem, was uns ausmacht, weil du uns führst und vorangehst. Amen. Ungefähr ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten lagern sich nun die Stämme der Israeliten ungefähr schon 7 Monate am Fuße des Berges Gottes, dem Horeb, in dem Gebirge Sinai. Das muss so ein harmonisches Bild gewesen sein. Ich hatte euch ja letzte Woche die Folie gezeigt, wie die Stämme einfach um diese Stiftshütte herum lagerten. Und das Schöne war, dass diese Plätze zugeordnet waren. Wir reden ja hier locker von 2 Millionen oder mehr Menschen, die sich da lagerten, plus Vieh. Und jeder hatte seine Wohnung und jeder hatte sein Zelt und sein Ort. Und ich denke, das ist wichtig für uns auch als Gemeinde, das zu wissen oder übertragbar, dass wir wissen, wo unser Platz ist, auch in der Gemeinde. Wo ist mein Ort, wo ich dienen kann? Wo ist mein Zuhause? Die neutestamentliche Gemeinde ist ja der Ort, wo Gott wohnen möchte. Dort, wo Gott zeltet, sollen auch wir unser Zelt aufschlagen. Dort, wo Gott sein Haus hat, sollen auch wir zu Hause sein. Und dort, wo Gott wohnt, sollen auch wir wohnen. Ich hatte ja schon am ersten Abend und am zweiten darüber gesprochen, dass der Heilige Geist auch in uns wohnt. Und damit auch ein Teilbereich Gottes eben. Und die Frage, ja, die stelle ich noch einmal. Kennen wir in unserer Gemeinde, in der Ortsgemeinde, wo wir sind, nicht nur hier in Bremen, auch da, wo wir jetzt zugeschaltet sind, kennen wir unsere Aufgaben? Es ist leicht darüber zu reden, wenn andere ihre Aufgaben vernachlässigen, aber füllen wir unseren Platz. Letztlich, was immer wir tun es für Gott. Wir tun es nicht für Menschen. Und auch das, was wir tun, wenn es niemand sieht, ist für Gott. Unter der Leitung von Mose, wie auch von Gott, gab es ja 2 besonders befähigte Männer, einmal den Oholiab, den Werkmeister, und Bezalel. Und die wurden hier in besonderer Weise befähigt und begnadet, als Leitung mit Mose diese Stiftshütte zu bauen. Und selbstverständlich hatten sie auch die Möglichkeit, weitere anzulernen. Ein Platz in der Mitte der Zelte war freigehalten. Dort lagert Mose mit Aaron und ihren Familien sowie den Leviten, die für den Dienst am Heiligtum und für den Transport des Tempels verantwortlich waren. Ich komme jetzt zu dem ersten Punkt, zu den Gemeindenotizen, was ihr dann mitlesen könnt. Das ist in 4. Mose Numerus 3, 6 bis 13. Bringe den Stamm Levi herzu und stelle sie vor den Priestern Aaron, dass sie ihm dienen. Sie sollen den Dienst für ihn und für die ganze Gemeinde versehen vor der Stiftshütte und so ihr Amt bei der Wohnung ausüben. Und sollen alles Gerät der Stiftshütte in ihrer Obhut nehmen und den Dienst für die Israeliten versehen und ihr Amt bei der Wohnung ausüben. Und du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen übergeben als Gabe der Israeliten. Aaron aber und seine Söhne sollst du bestellen, dass sie auf ihr Priesterend Acht haben. Wenn ein Fremder sich naht, so soll er sterben. Auch hier wird wieder gesagt, nur Aaron und seine Nachkommen, also Eleasar, Itamar, Zadok und Abiathar, waren zum priesterlichen Dienst berechtigt. Wäre ein unbefugter Priester jetzt aufgestanden, dann hätte er in Todesgefahr gestanden. Und dann komme ich jetzt zu Vers 11, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe die Leviten genommen aus den Israeliten, statt aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht in Israel, so dass die Leviten mir gehören. Denn die Erstgeburten sind mein. An dem Tage, da ich alle Erstgeburt schlug in Ägypten, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, von Menschen bis auf das Vieh, dass sie mir gehören sollen. Ich bin der Herr. Und die letzten 4 Worte, ich bin der Herr, das ist wie eine Unterschrift mit Siegel. Ich bin der Herr. und er hat sie ausgesondert. Wir haben ja rechnerisch 13 Stämme. Wir haben einmal die 12 Stämme, die wir alle kennen. Jetzt kommt noch Ephraim und Manasse hinzu, die Söhne des Josefs. Josef tritt zurück und einmal wird Josef vertreten durch Manasse oder Ephraim und die Leviten auch wieder durch Manasse oder Ephraim, sodass wir wieder 12 haben. Und die Leviten sind eben außen vor. Levi, das sagte ich letzte Woche schon, war der dritte Sohn von Lea, also quasi Jakobs Cousine, denn Laban war ja der Bruder von der Rebekka, Jakobs Mutter. Und sie war die erste Ehefrau des Stammvaters Jakobs. Und Levi hatte 3 Söhne, Gershon, Kehat und Merijai. Das waren also seine 3 Söhne. Und die wiederum waren landlos. Die anderen Stämme besaßen Länder, die Leviten waren offiziell die landlos anderen. Warum? Die Leviten haben den Herrn als Erbe und haben deswegen kein Land geerbt. In 4. Mose 3 heißt es, alle Leviten zusammen, die Mose mit Aaron zählt nach ihren Geschlechtern, nach dem Wort des Herrn, alles was männlich ist, 1 Monat alt und darüber, waren 22.000 Mann. Wir haben dann später noch eine Abweichung auf 22.273, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, aber dass wir so eine Hausnummer einmal hören, wir haben am Anfang über 22.000 Leviten. Ich hatte ja letzte Woche schon von der Größe der Stämme gesprochen und auch die Leviten bringen uns zu einer ganz großen Zahl. Ich möchte jetzt ein wenig näher auf das Modell eingehen. Letzte Woche hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass die Stiftshütte hier außen aus 100 einzelnen Säulen bestand. Eine Schwester hat aufgepasst, kam nach vorne und meinte, so geht das nicht, wo ich denn Mathe gelernt hätte. Und sie hat recht, es sind nur 60. Ich bin da irgendwie im Zahlengewirr durcheinander gekommen. Ja? Also vielen Dank, möchte auch hier ausdrücklich meine Falschaussage zurücknehmen, mich dafür entschuldigen. Gut, dass ihr aufpasst. Also, wir finden rundherum 60 einzelne Akazienholz geschälte Säulen, an den Querseiten 10, und an der Längsseite jeweils 20, also 20 südlich, 20 nördlich, 10 Säulen gegen Westen und 10 Säulen gegen Osten. Und sie waren an Seilen, wenn ihr das sehen könnt, ich habe nicht so einen langen Stock, an Seilen eben befestigt. Und die waren wiederum so aufgebaut, dass sie das Areal absteckten. Und an den Säulen finden wir Bindestäben. Die sind hier oben, das sind die Bindestäbe, wo dann eben im weißen Vorhang die einzelnen Teile eingehängt waren. Ja, danke Harry, du zeigst uns das jetzt hier auch noch einmal auf dieser Folie. Wir haben also hier die Stäbe und oben diese Stangen und auf den einzelnen wurden dann sie angegeben. Die Höhe beträgt ungefähr 2,50 Meter. Aber eins können wir jetzt schon mal festhalten, man konnte nicht hineinsehen. 2,50 Meter ist einfach für den normalen Menschen nicht die Möglichkeit. Aber man konnte sehr wohl den Lärm von außen nach innen tragen, wie von innen nach außen. Es war also nicht so ruhig wie in der Kirche, sondern da hörte man die Tiere schreien. Man hörte, wie sie auch sicherlich Schmerzen erlitten oder nicht wollten, dass sie getötet werden. Aber auch von außen konnte man die Geräusche übertragen. Also wir haben jetzt hier die erste Folie, die Stiftshütte vor dem Vorhof. Und ich hatte ja jetzt gerade in der Andacht schon gesagt, dass hier vorne im Osten der Eingang war. Also unsere Stiftshütte, die ich hier als Modell stehen habe, die steht eigentlich falsch rum. Wenn ich sie aber richtig hinstelle, dann kann man nicht mehr in die Stiftshütte reinsehen. Deswegen habe ich sie jetzt so in dieser Form stehen lassen. Zum Osten der Eingang. Und da ist natürlich die Frage, warum? Warum zum Osten? Nach Osten war der Mensch durch die Sünde getrennt worden. Die Luther-Übersetzung, Luther 84, die ich eigentlich hier habe und vertrete, versagt an dieser Stelle. Dort heißt es, und das könnt ihr mitlesen, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubin mit den flammenden, blitzernden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Die Interlinear-Übersetzung, die ich zu Hause auch aufschlage, oder revidierte Elderfelder, oder bei der lieben Schwester habe ich heute in der Schlachter reingeguckt, da steht schon ein bisschen mehr. In case, dass ich nicht genau weiß, was ich machen soll, schlage ich immer meine englische Bibel auf, New International Version. Und da heißt es, and he drove out the man at the east of the Garden of Eden and placed the cherubim and the flaming sword and turned every way to guard the way to the tree of life. Eins war der Mensch nach dem Osten durch die Sünde von Gott getrennt und jetzt soll der Mensch von Osten her wieder Zugang zu Gott bekommen, in seine Gegenwart kommen. Als ich letzte Woche von der Lagerung der Stämme sprach, kamen wir auch zuerst zum Osten, 4. Mose 2,9, so dass alle, die ins Lager Juda gehören, seien nach ihren Herrscharen zusammen 186.400 und die sollen voranziehen. Ich sprach ja darüber, wie sie lagerten und in was für einer Reihenfolge sie gingen. Und dann sollten die vom Süden kommen, das lesen wir in 4. Mose 2, 16-17, so dass alle, die ins Lager Ruben gehören, seien nach ihrer Herrscharen zusammen 151.450 Mann und sie sollen die Zweiten bei dem Auszug sein. Also, dass wir das vor Augen haben. Wir reden hier von wirklich vielen, vielen Israeliten. Und die gingen aber geordnet in einer Reihenfolge, die Gott festgelegt hat. Und wer das nochmal nachlesen möchte, Numerus 2,17, danach soll die Stiftshütte aufbrechen mit dem Lager der Leviten. In der Mitte zwischen den anderen Lagern und wie sie lagern, so sollen sie auch ausziehen, ein jeder mit seinem Platz unter seinem Banner. Alte Kirchen haben immer die Ausrichtung von Westen Sonnenuntergang oder das Symbol der Nacht der Dunkelheit des Todes nach Osten zum Sonnenaufgang zur Auferstehung Jesu wurden sie gebaut. Und ich sage jetzt mal so, eine rechte Kirche ist quasi immer geostet. Das heißt, der Turm ist im Westen und der Chor ist im Osten. Also das war früher so das Prinzip, wie man das gebaut hat. Und so wurde auch später der Tempel in Jerusalem in ostwestlicher Richtung gebaut. Jetzt kommen wir wieder zurück hier. Im Eingangsvorhang, in dem Bereich, finden wir eine Buntwirkearbeit von vier Farben. Beisus, das ist so ein dunkles Amber. In der Sonne soll es wie Gold gestrahlt haben. Roter Purpur, blauer Purpur und Kersin, das geht so Richtung Orange. Und jetzt können wir uns die nächste Folie ansehen. Und da werden wir eine andere Entdeckung machen. Wir kommen nämlich jetzt zum Brandopferaltar. Wir haben also hier den Eingang und kommen jetzt zu dem Brandopferaltar. Ganz einfach, auch für die Kinderstunde könnte man das so halten. Wer in die Gegenwart Gottes treten wollte, kam am Altar nicht vorbei. Die Gegenwart Gottes war ja oben im Heiligtum oder im Allerheiligsten. Aber es gab ja nur den einen Eingang. Und wer in die Gegenwart Gottes treffen wollte, musste am Altar vorbei. Und das ist auch für uns als neutestamentliche Gemeinde so. Wer in die Gegenwart Gottes treten möchte, kommt am Kreuz von Golgatha nicht vorbei. Es gibt keinen anderen Weg. Der Weg zu Gott führt immer über das stellvertretende Opfer. Und das war schon seit der Zeit vom Auszug an Ägypten so. Und damit spreche ich natürlich das Opfer an, das Passahlamm, das da geschlachtet werden musste. Das stellvertretende Lamm, jetzt komme ich wieder zum stellvertretenden Lamm, das geschlachtet wurde, nur das garantierte ein Überleben. Und jeder wusste, der damals das stellvertretende Lamm, das Passahlamm geschlachtet hat, ich lebe jetzt nur, weil das Lamm an meiner Statt gestorben ist. Und das Blut des geopferten Lammes sollte dann als Zeichen an den Türpfosten und oben an der Schwelle sein. Exodus 12, 13. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägypten lang schlage. Nur das Blut des Lammes garantierte, dass dem Haus nichts geschah. Und dann ist es bezeichnend, wie dieser Auftrag weitergeht. Das habt ihr jetzt nicht in euren Notizen. Ich lese das, ihr müsst mir glauben. Exodus 12, 14. Das hatte ich aber letzte Woche schon abgedruckt und gesagt. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn. Ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Als ewige Ordnung. Jetzt kommen wir zu den Notizen, wo ihr mitlesen könnt. Markus 14, Vers 1 und 2. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten können. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht eine Aufruhr im Volk gebe. Jetzt machen wir einen Sprung, Markus 14, die Verse 12 bis 16. Und am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passahlamm bereiten, damit du es essen kannst? Und er sandte 2 seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in die Stadt, es wird euch ein Mensch begegnen. Der trägt einen Krug mit Wasser, folgt ihm. Und wo er hineingeht, da sprecht zu den Hausherren, der Meister lässt sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist, dort richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Jetzt sind wir wieder quasi in Ägypten. Das Passahlamm. Und am Abendmahltisch, wenn wir das hier bei uns in der Kirche oder woanders gefeiert wird, bedenken wir das Passahlamm. In Johannes 6, 53, 54, das habe ich euch auch abgedruckt, heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Das hat mir eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Die kann ich im Einzelnen gar nicht ausloten. Aber wir haben hier etwas ganz, ganz Wichtiges, weil Jesus das stiftet. Er selber ruft es ja. Der Apostel Paulus schreibt uns in 1. Korinther 5, 7, da könnt ihr mitlesen. Auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Man kommt an dem Altar nicht vorbei. Wir kommen an dem Kreuz nicht vorbei. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jetzt abgesehen von allen Sühneopfern, zu der ich nächste Woche komme, die durch Handauflegung und Sündenbock aus unterschiedlichsten Anlässen geschlachtet wurden, wurde jeden Tag täglich ein Stier, jeden Morgen und Abend, und ein einjähriges Lamm als Feueropfer für Gott zum wohlgefälligen Geruch geopfert. Ihr habt das jetzt, Numeros 28, 1 bis 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete den Israeliten und spricht zu ihnen. Ihr sollt Acht haben, dass ihr zur rechten Zeit meine Opfergaben darbringt, meine Feueropferspeise mir zum lieblichen Geruch. Und spricht zu ihnen: Dies sind die Opferfeuer, die ihr dem Herrn opfern sollt. Einjähriges Schafe, die ohne Fehl sind, täglich zwei zum täglichen Brandopfer. Ein Schaf am Morgen, das andere gegen Abend. Dazu ein Zehntel Scheffel feinsten Mehl zum Speisopfer mit Öl vermengt, gestoßen, und eine Kanne, eine Viertelkanne. Das ist das tägliche Brandopfer, das ihr am Sinai geopfert habt zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Uns mag natürlich dieses verbrannte Fleisch unangenehm sein. Es hat ja eine Eigenwirkung am Geruch. Aber der Israelit erkannte daran die Gegenwart Gottes. Und der Israelit wusste, wenn er das riecht, dann hat er Vergebung, dann hat er Gnade gefunden. Römer 6, 23 habt ihr nicht, der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Sünde ist der Tod. Das musste das Lamm erfahren, das nicht gesündigt hat. Aber stellvertretend erfahren, dass der Sünde sollt der Tod ist. Wir kommen jetzt zur nächsten Folie. Außen die Stiftshütte am Brandopferaltar im Vorhof. Jetzt sehen wir das Ganze ein wenig deutlicher. Der Altar selber war aus Akazienholz angefertigt und dann mit Kupfer überzogen. Also Bronzeerz, damit es dem Feuer und der Hitze widerstehen konnte, denn sonst wäre das Akazienholz ja verbrannt. In der Schrift finden wir in der Regel einen Zusammenhang von Gericht, wenn wir von Bronze und Erz lesen. Und genau das war ja die Funktion des Altars. Wir haben dann hier vier Hörner an den Ecken des Altars. Mein Modell habe ich nur zwei. Die sind wohl beim Transport verloren gegangen. Da müssen wir nochmal genau gucken in der Kiste, ob ich sie finde. Aber wir haben vier Hörner am Altar an den Ecken. Und diese Hörner waren dazu da, um aufbäumende Tiere festzuhalten. Denn verständlich, sie scheuten das Feuer. Sie wollten nicht unbedingt sterben. Nur einer nicht. Und das könnt ihr jetzt wieder in den Notizen mitlesen. Jesaja 53, 7. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt von seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Weiter bis zu diesem Altar konnte der einfache Israelit nicht kommen. Und für den weiteren Weg brauchte er den Priester bzw. Hohenpriester als Vermittler zu Gott für uns Menschen. Und da können wir nachlesen im Hebräerbrief, das ist genau das, was Jesus Christus für uns heute ist. Kommen jetzt zur nächsten Folie, da sehen wir das Waschbecken. Wenn wir jetzt also hier das Waschbecken sehen, dann haben wir hier an diesem Punkt keine konkreten Angaben, wie groß es war. Wir finden in der Schrift vieles und alles, Aber über das Waschbecken, was hier vorne ungefähr stand, haben wir keine Angaben. Es wird sicherlich proportional zu den ganzen anderen Geräten gepasst haben. Wahrscheinlich wird dieses Waschbecken auch eine Bank gehabt haben für die Fußwaschung. Wie gesagt, da kann ich jetzt nicht ins Detail dienen. Da hat Mose mehr gesehen, als wir heute Abend wissen. Vielleicht kennt ihr das Buch von Wilhelm Busch mit dem Titel Gegenstände der Passion. Und da kommt er in einem Kapitel auch, das nennt sich das Waschbecken. Und er beschreibt dort, dass die mittelalterlichen Kreuzzügler ein Wappen hatten. Und Wilhelm Busch führt dann fort, dass jede Stadt ein Wappen hat, also Stadtwappen. Als gebürtiger Bochumer aus Nordrhein-Westfalen kenne ich selbstverständlich das Stadtwappen von Bochum. Das ist quasi ein Buch. Seit 1381 ist es ein rehendes Buch als Wappen. Ein blauer Hintergrund, ein schwarzes Buch. Und ihm wird Ruhm zuerkannt, weil es in der damaligen Zeit das erste dreidimensionale Buch war im Mittelalter. Also für die Bochumer was ganz Besonderes. Für die Bremer ist das Wappen der Schlüssel. Weiß jeder Bremer, lernt er in der Schule, behält er. Roter Hintergrund, Schlüssel drauf. Und das wird dann zusammengebracht 1366 als Siegel der Stadt. Ursprünglich sieht man da den heiligen Petrus als Schutzpatron des Doms und er hat in der linken Hand diesen Schlüssel. Ich komme jetzt gedanklich zurück zu Wilhelm Busch in seinem Büchlein. Da stellt er die Frage, was für ein Wappen müsste die Gemeinde Jesu haben? Und dann gibt er auch selbst die Antwort. Das Wappen der Jesusjünger gehört ein Waschbecken. Ein richtig primitives, armes Waschbecken. Und er begründet es dann damit, Jesus Christus, der Sohn Gottes, legte sein Obergewand ab, bringt eine Waschschüssel, kniet sich vor seinen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße. Er erniedrigte sich zum Sklaven, zum Knecht der Jünger. Und deswegen gehört ein Waschbecken in das Wappen der christlichen Gemeinde, soweit Wilhelm Busch. Es ist ein ganz tiefes Bild. Ganz tiefes Bild. Wir bedenken das ja manchmal in der Passionszeit, was das bedeutet. Das Becken hier spricht von der Reinigung, die für uns Menschen, die wir in der Erbsünde behaftet sind, notwendig haben. Die Schrift spricht zu einem, wie wir es nun schon öfters bedacht haben, von dem stellvertretenden Blut der Vergebung an dem Altar, aber auch als Reinigung, damit wir in die Gegenwart Gottes treten können. Im Alten Testament von dem Lamm, im Neuen Testament von dem Blut des Kreuzes. Jetzt spricht das die Schrift im Alten Testament von den Waschungen, im Neuen Testament von der Taufe und dem Wasserbad des Wortes. Und das habe ich mitgebracht aus der Bildersprache in Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und jetzt kommt der Vergleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie, also die Gemeinde, gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Unsere zusätzliche Reinigung besteht in dem Lesen des Wortes Gottes. Und wenn wir das Gelesene im Gehorsam umsetzen, dann folgt auch in uns eine Reinigung. Was Gott von uns möchte, steht in seinem Wort. Das haben wir ja bei der Stiftshütte an allen Orten kennengelernt, dass genau detailliert beschrieben ist, wie es sein soll. Auch für uns als neutestamentliche Gemeinde wird alles gesagt. Das heißt also, was Gott von uns möchte, was er von uns fordert, steht in seinem Wort. Wenn wir das, was wir dort lesen, umsetzen, demgegenüber gehorsam sind, dann sprechen wir von Heiligung. Dann werden wir uns verändern. Dann wird das, was wir verstanden haben durch den Heiligen Geist, in uns wirken und wird eine Veränderung hervorrufen, genauso wie es eine Veränderung gibt vor und nach dem Waschen. Wenn wir jetzt in dieser Richtung weitergehen, kommen wir zur nächsten Folie, die Stiftshütte. Und was wir da jetzt sehen, ist die Stiftshütte von oben. Einige hier in der Gemeinde können sich von der Gemeinde sehen. Da sehen wir zunächst den Vorhang hier vorne, der genauso ist wie der Eingang. Und der Unterschied ist jetzt, dass der Vorhang hier, dass er an goldenen Säulen mit bronzenen Sockeln aufgehängt ist. Im Eingangsbereich haben wir das ja nicht. Aber hier vorne bei der Stiftshütte haben wir es. Oder auch hier, nein, bei dem Modell nicht, da fehlt es vorne, damit man reinsehen kann. Gegen Süden, also die linke Seite, steht der goldene Leuchter. Den haben wir jetzt hier oder hier, der den Raum seine einmalige Lichtquelle gibt. Also dieses Modell, was wir jetzt hier haben, oder was wir hier besser sehen können, ist ja, dass die Stiftshütte um sich geschlossen waren und da gab es vier Decken drüber, die dann nach oben die Stiftshütte abdecken. Da kam kein Licht rein. Und das, was wir jetzt hier haben oder hier sehen, waren ja Bretter. Die Stiftshütte war ja der transportable Tempel. Das musste ja getragen werden. Aber es bildete einen Raum und die einzige Lichtquelle, die da war, war der Leuchter. 1. Petrus 2, 4, 5 könnt ihr mitlesen. So kommt zu ihr, zu ihm kommt als die lebendigen Stein, als den lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und jetzt kommt die Anwendung, Vers 5. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sollen lebendige Steine sein. Das ist ja diese Wand, die hier mit Brettern gebildet wurde und wir im Neuen Testament aus Steine bilden sollen als lebendige Steine. Wenn diese Wand nicht stabil ist, wenn diese Wand nicht geschlossen ist, dann kann die Herrlichkeit Gottes sich im Tempel nicht widerspiegeln. Das muss in sich geschlossen sein. Und dann können wir vielleicht hier einmal hinschauen, wo wir das sehen, wo überall dann Gold war. Und dann müsst ihr euch vorstellen, was das für ein herrliches Licht gegeben hat. Denn es spiegelte sich in dem Gold alles immer wieder. Das war ein herrliches Spiegelbild, was wir da sehen. In Matthäus 5, 16 heißt es, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt kommen wir zum Lichtquelle. Wir tragen kein Licht in uns selber. Wir sollen die Reflektoren des Lichtes sein. Und in dieser dunklen Zeit, in der wir leben, hat die Welt es nötig, dass wir als Christen Reflektoren sind von dem, an dem wir glauben und was uns ausmacht. Alle Gegenstände, die jetzt in der Stiftshütte zu sehen sind, spiegeln sich immer wieder auch in unserem Herrn und Heiland wider. Ich beginne noch einmal mit dem goldenen Leuchter. Der goldene Leuchter, den kann ich jetzt hier aus meiner Perspektive nicht sehen, weil das ein bisschen hier blendet. Aber der goldene Leuchter, die Menora, ist uns sehr bekannt. Wir lesen in Johannes 1, 6 bis 13, auch wieder zum Mitlesen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte vom Licht zeugen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kamen. Er, und jetzt sprechen wir von Jesus, war in die Welt gekommen und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ich kenne hier die Geschichte von Nikodemus, ne? Johannes 3 und so weiter. Das Licht selbst, Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt, das habt ihr auch. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Oder 2. Korinther 4, 6. Gott, der Herr, sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir dürfen jetzt aber nicht vergessen, woher wir kommen. Wir sollen für Jesus leuchten. Und was schreibt Paulus, Epheser 5, 8, 9? Denn ihr wart früher Finsternis. Da kommen wir alle her. Wir kommen aus der Finsternis. Und jetzt schreibt er, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und der Auftrag, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes, das ist ja eine Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das war die Menora, der Leuchter, den wir da sehen oder den ihr auch hier vorne seht. 1. Johannes 1, 5 bis 7. Könnt mitlesen. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Also das Licht, die Menora hier als Lichtquelle, der Leuchter und auf uns, neutestamentliche Gemeinde, übertragen, ist, glaube ich, heute Abend deutlich geworden. Gegenüber finden wir im Norden den Schaubrottisch. Und das ist auch diese Tischgemeinschaft, die Gott mit den Israeliten haben wollte. Die Zahl 12 der Brote ist selbstverständlich die Zahl der israelitischen Stämme. Zu Lebzeiten sagt Jesus, Johannes 6, 35, könnt sehen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6, 48, 51, etwas später, ich bin das Brot des Lebens, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Also auch im Schaubrottisch begegnet uns Jesus. Und erinnert, was er für uns getan hat und was es bedeutet. Als neutestamentliche Gemeinde kommen wir jetzt natürlich zu der Tischgemeinschaft noch einmal zum Abendmahl. Es ist ja mehr. Ich habe jetzt hier nur zwei Sachen. Einmal ein Gedächtnismahl und ein Verkündigungsmahl. Das Abendmahl ist viel mehr. Da könnte man den ganzen Abend drüber referieren, was das bedeutet. 1. Korinther 11, 23b bis 26, auch da könnt ihr lesen. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also ein Gedächtnismahl. Und dann kommt das Verkündigungsmahl. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist eine fortlaufende Verkündigung von dem, was Jesus für uns getan hat. Ein fortlaufendes Gedächtnismahl, was er für uns getan hat. Bis er kommt, wird das sein. Wann er kommt, wissen wir nicht. Aber er sagt ja zu den Jüngern, bis er wiederkommt. Er geht hin, uns eine Stätte zu bereiten. Und dann holt er uns zu sich, damit wir sind, wo er ist. Lass uns nun mal zu dem Räucheraltar blicken, der hier vorne steht. Den kann ich jetzt hier wirklich durch dieses Licht nicht sehen. Er müsste da stehen, ne? Genau. Dieser Räucheraltar, der steht jetzt unmittelbar vor dem Allerheiligsten. Und er ist jetzt nur noch durch einen Vorhang getrennt. Und da kam der hohe Priester und bringt das Anliegen des Volkes vor Gott. Und hier finden wir eine detaillierte Angabe, in Vers 38 auch eine klare Warnung. Das habt ihr jetzt auf den Notizen nicht, ich habe das heute nur auf 4 Seiten reduziert. Ihr könnt aber zu Hause nachlesen, Exodus 30, 34 bis 38, oder wer seine Bibel dabei hat, kann das auch einfach mitlesen. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Balsam, Stake, Galbanum und reinen Weihrauch, von einem so viel wie vom anderen, und mache Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen rein zum heiligen Geruch. Und du sollst es zu Pulver stoßen und sollst etwas davon von der Lade aus dem Gesetz in die Stiftshütte bringen, wo ich dir begegnen werde. Es soll euch ein Hochheiliges sein. Aber solches Räucherwerk sollt ihr für euch nicht machen, sondern es soll dir als dem Herrn geheiligt gelten. Wer es macht, damit er sich von dem Geruch erfreue, der soll ausgerottet werden aus meinem Volk. Da hat sich Gott wieder selbst was ausgedacht, was nur wieder für ihn ist. Und ja, wir verstehen, für uns ist dieser Räucheraltar das Symbol des Gebets, der Anbetung, des Lobpreises, der Bitten und der Fürbitten. Hier wurden keine Opfer gebracht. Die Opfer wurden draußen im Altar gebracht, innen drinnen haben wir das Räucherwerk. Der Altar, den wir hier haben, wurde zwar durch die Tiere und das Blut des Tieres geheiligt, aber das Räucherwerk, haben wir gerade gehört, ist zum Wohlgeruch Gottes. Und an dem Punkt treffen wir jetzt Zacharias, das könnt ihr mitlesen, Lukas 1, die Verse 8 bis 13. Es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm, also Zacharias, der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Es kam eine Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Johannes geben. Der Räucheraltar ist das Verbindungsglied zwischen Heiligtum und dem Allerheiligsten. Der Apostel Johannes schreibt uns, 1. Johannes 2, 1, 2, könnt mitlesen, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganzen Welt. Also auch hier wieder ein ganz, ganz tiefes Bild, was auch hier wieder angewandt wird. Der König David schreibt, Psalm 100, Psalm 14, 1 und 2, Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Und das können wir jetzt dann auch weiterlesen, das haben wir auch sicherlich schon verstanden, auch in der Offenbarung 8 bis 10. Auch das habe ich jetzt euch nicht abgeschrieben, aber glaubt, was ich da lese. Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Oder später Offenbarung 8, 3, 4. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte einen goldenen Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe für die Gebete der Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf zu Gott. Also wenn wir beten, dann geben wir Gott einen lieblichen Geruch des Räucheraltars. Schauen wir uns noch einmal den Scheidevorhang an, den wir hier finden oder den wir auch hier vorne finden. Einige Autoren gehen so weit in den Kommentaren und Büchern und messen jeden einzelnen Farbton eine Bedeutung zu. Ich bin innerlich nicht so weit, dass ich dem folge. Ich sage es euch, dass darüber nachgedacht wurde, da bin ich nicht so weit. Andere erkennen auch in den vier Stangen, die wir hier vorne haben, die vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ich bin da auch wieder eher zurückhaltend, da möchte ich meine Stimme nicht erheben. Das mag so sein, aber ich bin auch so ein bisschen innerlich gegen solche Allegorien. Wo ich aber folgen kann, und das ist jetzt als ganz Entscheidendes, ist die Tatsache, dass dieser Vorhang von oben nach unten zerriss. Das könnt ihr nachlesen, Matthäus 27, die Verse 50 bis 52a. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und in diesem Augenblick war der Weg wieder frei zu Gott. Das war dieser Augenblick. Also wir haben hier sehr, sehr viel, wenn wir die Stiftshütte sehen, die uns ins Grübeln bringt, wie detailliert das ausgedacht ist und was das alles für eine Bedeutung hat. Schaut, ich habe euch noch mitgebracht Hebräer 10, 19 bis 23. Weil wir denn, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat zum neuen und lebendigen Leben durch den Vorhang, das ist durch das Blut seines Leibes. Das ist genau davon, wo wir gerade gesprochen haben. Dieser Vorhang ist zerrissen. Und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben besprengt mit unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Die äußerlichen Barrieren sind überwunden. Jetzt gilt es bei uns Menschen, diese innerlichen Barrieren zu überwinden. Und jetzt bleibt nur noch eins, das Allerheiligste, was wir hier haben. Dort durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag an Yom Kippur mit dem Blut eines geopferten Jungtieres einlegen und für seine und seines Volkes Sünden um die Sühnung bitten. Einmal im Jahr. Und das wird auch heute noch in Israel ganz groß gefeiert. Wir alle kennen diesen schrecklichen Krieg, der damals ausgelöst wurde, weil alle wussten, die Juden sind heute nicht auf dem Panzer, die ruhen, die haben ihren Tag, den feiern sie und was da für schreckliche Sachen geschah. Und im Allerheiligsten nun steht der Thron Gottes, die Bundeslade. Und ich mache das heute kurz, wir werden dann nächste Woche ein bisschen mehr drauf eingehen. In dieser Lade liegen jetzt unter anderem die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten. Und auch da, schon sinnbildlich, ist der Deckel geschlossen. Auch da sind wir schon wieder einen Schritt weiter, als dass wir ihn geöffnet sehen. Aber wie gesagt, ich komme da nächste Woche drauf. Für heute ist uns die Zeit ein bisschen davongeglitten. Aber lasst uns doch dieses ein oder andere Bild mitnehmen und auch drüber nachdenken, vielleicht nicht an allen Punkten, was es bedeutet. Aber hier, was ich sagte, wir können Gott nicht nahen, ohne an dem Altar vorbeizugehen. Und wir können nicht zu Gott kommen, ohne am Kreuz vorbeizugehen. Wir müssen da vorbei. Wir müssen das Opfer bringen, wir müssen es annehmen, das stellvertretende Opfer. Ich möchte uns jetzt abschließend beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns dein Wort schenkst, dass du es über so viele Jahre bewahrt hast, dass du so viele Menschen dazu befähigt hast, das Wort zu übersetzen, zu transformieren, dass wir es auch in unserer Muttersprache haben dürfen, lesen, forschen. Ach Herr, schenk doch auch, dass wir den anderen Schritt tun, dass wir deinem Wort gegenüber gehorsam sind, dass du uns segnen kannst. Hab Dank, Herr, für deinen stellvertretenden Tod und für die Vergebung, die wir im Glauben annehmen dürfen. Du hast uns heute viele Bilder gezeigt von der Stiftshütte, von deinem Leben, von unserem Leben. Lass uns doch, Herr, diese Vergebung, die wir erfahren, keine billige Gnade sein, sondern verantwortlich damit leben und handeln, dir zur Ehre. Ich möchte danken, Herr, dass du uns auch in diese Gemeinschaft führst, die wir jetzt schon hier unter uns haben dürfen, in dem Raum, an dem wir sind, in der Gemeinde, wo du uns hingestellt hast. Dass du der Mittelpunkt bist, dass du für uns alle das gezahlt hast, was nötig war, dass du den Schuldbrief an das Kreuz geheftet hast, dass es dein Triumph ist, Herr. Wir beten dich an und danken dir dafür. Herr, wenn wir jetzt so gleich auseinanderdehnen und die Bilder wieder sehen, die uns umgeben von der Hochwasserkatastrophe, die Bilder aus der Ukraine, den Krieg, die Sorge in Israel, Gazastreifen, die Geiselgeschichte, die kein Ende nehmen wird. Herr, dann kommen wir immer wieder auch in den Konflikt, dass wir müde werden, aber wir möchten bitten, dass du dem Ganzen ein Elend, dem ernsten Elend ein Ende setzt. Auch die Geschwister, die jetzt im Gefängnis sind, die unter deines Namens willen, wegen deines Namens willen leiden, Familien, die auseinandergerissen sind, Herr. Es gibt so viele Punkte, die uns traurig stimmen. Möchten sie dir anbefehlen, Herr, in dem Gebet, das du uns selbst zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Liebe Geschwister, nehmt doch mal ganz kurz Platz. Ich möchte an dieser Stelle nochmal das sagen, was ich schon am Anfang sagte. Ich habe ja 4 Bücher. Einmal Mitten unter euch. Das ist mehr ein Bildband für Erwachsene.